ARD.
HR Info. Das war das Thema heute Morgen.
Mehr als Mutter, Vater, Kind. Familie heute.
Heute ist Weltfamilientag. Wir gucken genauer auf dieses Konstrukt. Vater, Mutter, Kind, Kinder. Das war lange Zeit die klassische Familienkonstellation, aber es hat sich viel geändert. Unverheiratet oder alleinerziehend, die Großfamilie, Patchwork, Regenbogenfamilie, das alles gibt es mittlerweile und auch die Rollen sind anders verteilt. Das klassische Schema, Papa arbeitet, Mama hütet Heimherd und Nachwuchs, das ist im wahrsten Sinne des Wortes von gestern. Wie die gesellschaftliche Realität aussieht, das zeigt auch der ganz frische Familienreport, den die Bundesregierung ja gestern veröffentlicht hat. Christopher Neumeier ist Professor am Leibniz-Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam und sein Spezialgebiet ist tatsächlich die Familie im 20. Jahrhundert. Hat ein dickes Buch darüber geschrieben und ich habe gestern mit ihm gesprochen und ihn gefragt, Familie war und ist immer auch im Fokus von Politik und Gesellschaft. Wie hat sich diese Außensicht auf Familie verändert? Welche Erwartungen werden an sie herangetragen?
Also grundsätzlich hat man die Erwartung an Familie, dass sie die Gesellschaft irgendwie ordnet und strukturiert. Und je nachdem, welche Familie man präferiert, bevorzugt man die einen oder die anderen. Man denkt in Deutschland sehr gerne an das Ehegattensplitting, das ja im Prinzip eine traditionelle Geschlechterrollenteilung favorisiert, dass der Mann berufstätig ist und dass die Frau Hausfrau und Mutter ist und eben nicht Berufstätige. Also man könnte das Steuerrecht zum Beispiel reformieren, um hier andere Anreize zu setzen. Darüber hinaus kann man Kinderbetreuungseinrichtungen schaffen, Halbtags- oder Ganztagsbetreuungseinrichtungen für Kindergartenkinder oder man kann Krippen ausbauen und auch das hat eine Folge auf die Vorstellung von Familie, auf den Familienalltag selbst und auch auf die Frage, welche Lebenskonstellationen man sich wünscht.
Was immer so ein bisschen im Fokus steht, ist natürlich auch die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Und deswegen gab es auch immer schon Krippenplätze, beziehungsweise werden die jetzt neu definiert. Vor 20, 30 Jahren waren die noch Mangelware, vor allem in Westdeutschland. Dann kam der Rechtsanspruch auf den Krippenplatz und jetzt können schon die Kleinsten in die Betreuung gehen. Wie hat das die Familie verändert?
Also grundsätzlich hat man immer argumentiert, dass Kinder eine Bezugsperson brauchen über die ersten Lebensjahre hinweg. Das war traditionell die Mutter. In den 70er Jahren hat man dann erkannt, Sozialwissenschaftler haben das erkannt, dass eben diese Sichtweise zu einseitig ist. Also Kinder brauchen eine feste Bezugsperson, wer das jetzt ist. Mutter oder Vater ist egal, aber sie brauchen eine feste Bezugsperson. Also diese Veränderung hat sich vollzogen. Und die zweite Veränderung war, dass man plötzlich gemeint hat, dass es nicht mehr über mehrere Lebensjahre hinweg der Fall sein muss, dass die Kinder zu Hause erzogen werden bis zum 6. Lebensjahr, bis sie in die Schule gehen, sondern dass das auch von Kinderbetreuungseinrichtungen wie Kindergärten oder Kinderkrippen übernommen werden kann. Und damit hat sich dann auch für die Frauen viel mehr die Chance eröffnet, dass sie berufstätig sind im Westen. Im östlichen Teil Deutschlands, also in der DDR, war das ja auch politisch gewollt, dass die Frau voll berufstätig ist. Und nach 1990 ist ja dann interessant zu sehen, dass die westdeutschen Frauen auch immer mehr berufstätig geworden sind und dass man hier auch eingefordert hat, dass es eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie geben muss. Und die Folge war schlicht der, dass der Verdienst des Mannes in weiten Teilen der Gesellschaft nicht mehr ausreichte, um die Familie voll zu ernähren.
Dieses klassische Bild von Familie, wir haben eingangs schon drüber gesprochen, ein Mann, eine Frau, verheiratet, ein, zwei Kinder. Das gibt es natürlich heute noch, aber es sind noch sehr viele andere Modelle dazugekommen. Was mich jetzt interessiert ist, ob diese neuen Patchwork- und Regenbogenfamilien eigentlich auch wirklich viel progressiver sind oder sind die im Kern auch noch ziemlich konservativ in ihrer Grundkonstellation und im Rollenverständnis? Was glauben Sie?
Also es gibt sicherlich die Lebenskonstellationen, die sehr progressiv sind. Wenn ich mich eben bewusst für ein Kind entscheide, als ein gleichgeschlechtliches Paar, dann habe ich sehr viele Hürden zu nehmen, bis ich diesen Weg überhaupt gehen kann. Das heißt, es ist ein sehr viel bewussterer Prozess, den man eingeht. Gleichzeitig heißt es natürlich nicht, dass nicht auch gleichgeschlechtliche Paare sich wieder trennen können und dass das eine Belastung für Kinder, für die Familie an sich darstellt. Also ich würde nicht sagen, dass es eine generelle Antwort gibt. Ich glaube, der entscheidende Faktor ist, dass man sich bewusst für das Kind entscheidet und dass man eben ein Rollenarrangement findet, mit dem beide Partner zufrieden sind in der Beziehung. Ob das jetzt eine gleichberechtigte Aufgabenverteilung ist oder ob jetzt die Frau voll berufstätig ist und der Mann sich um den Haushalt kümmert oder umgekehrt, ja, die traditionellere Sichtweise, das sei dahingestellt. Wichtig ist eben, dass das von allen Beteiligten in der Familie akzeptiert wird und dass jeder Partner sich selbst wahrgenommen fühlt.
Heute ist Weltfamilientag. Wir nehmen diesen Tag zum Anlass, mal ein bisschen auf die Familie zu schauen. Was ist es eigentlich im Jahr 2024? Vater, Mutter, Kind? Ja, das ist eine von vielen Möglichkeiten. Wie ist es für Menschen, die sich ein Kind wünschen, aber ein anderes Verständnis von Familie haben, die Eltern werden wollen, aber Single bleiben? So wie Sarah, sie ist Anfang 30, lebt in Frankfurt, sie ist queer, hat aber keine Partnerin und sie wollte immer ein Kind haben und entschloss sich für die Samenspende in einer Kinderwunschklinik. Ihr Sohn Levin ist mittlerweile 3 Jahre alt. Wie Sarah heute mit ihm lebt, nämlich in einem sogenannten Co-Parenting-Modell, das hat sich Johann Geiwitz für uns angeschaut.
Willst du noch weiter oder willst du mal was anderes machen?
Schaukeln. Levin ist fast 3 Jahre alt. Er ist auf einem Frankfurter Spielplatz und will nichts anderes machen als schaukeln und dabei singen. Mama. Levin will so lange schaukeln, dass sich seine Familie mit dem Anschubsen abwechseln muss. Mama Sarah fängt an, dann übernimmt Sarahs Bruder Alex.
So früh auf der Schaukel schon heute. Besser geht nicht.
Und Mama Sarah hat noch mehr Verstärkung dabei, ihre beste Freundin.
Und Kira kommt auch noch dazu.
Ist denn hier auch eine normale Frau?
Beste Freundin Kira und Bruder Alex sind Levins sogenannte Co-Parents, Co-Eltern, Teil der Familie. Wie es zu dieser Konstellation kam, Sarah war mit 30 in keiner festen Partnerschaft, aber sie wollte unbedingt ein Kind. Also entschied sie sich für eine künstliche Befruchtung. Und sie suchte sich Verbündete, die das Kind mit ihr großziehen.
Ich stand dann quasi erstmal alleine mit meinem Kinderwunsch da und habe gedacht, wie kann ich denn jetzt aber noch verbindlich Personen finden? Und dann habe ich gedacht, ich gucke jetzt einfach mal im Freundeskreis und in meiner Familie.
Vor der Schwangerschaft fragt sie ihren Bruder Alex, ob er Co-Parent werden will.
Das war erstmal einfach nur Freude. Also ich hatte schon so ein Glücksgefühl. Also es ist ja auch irgendwie eine Ehre, ne? Und dass man so diese Verantwortung da mittragen kann auch. Und natürlich kommen dann schon noch mal so im Laufe der Zeit dann so ein paar Gedanken, okay, was bedeutet das jetzt noch mal alles? Aber die ganze Zeit war so dieses, ach, ich freue mich drauf.
Und beste Freundin Kira musste auch nicht lange überlegen. Sie sagte Sarah,
so sehr, wie ich Teil in deinem Leben bin, werde ich natürlich auch Teil im Leben von Levin sein.
In Sarahs WG-Wohnzimmer legt Mitbewohnerin Nina mit Levin ein Puzzle. Auch sie ist Teil des Co-Parenting-Modells. Mindestens einen Tag pro Woche verbringen die anderen mit Levin. Aber die drei sind eben keine rechtlich anerkannten Eltern. Für Sarah ein Problem.
Im Alltag wird ja schon ganz viel gelebt. Also das ist schon alles da. Ich habe nur oft auch das Gefühl, dass eine rechtliche Verankerung auch mit sich bringen kann, dass es gesellschaftlich auch eine erhöhte Akzeptanz gibt. Und das macht was mit dem Standing, also gegenüber einer Kita, gegenüber Kinderärztinnen im Krankenhaus.
Oft muss Sarah Vollmachten ausstellen. Und es gibt eine weitere Baustelle. Levin merkt langsam, dass seine Familie nicht der Norm entspricht. Er sieht, bei anderen ist es meistens Mama, Papa, Kind.
Wo ich gemerkt habe, dass es für ihn gerade wichtig ist, dieses Mutter-Vater-Kind-Modell zu benennen, ist, dass wir an so 2 Dinos mit einem Dino-Kind vorbeigelaufen sind. Und er gesagt hat, das ist Mama, Papa, Kind. Und da habe ich gesagt, ja, kann sein. Oder auch Mama, Mami, Kind. Und er so, nein, Mama, Papa, Kind. Und da war es mir einfach wichtig, ihn auch erstmal da drin ernst zu nehmen und wahrzunehmen und zu sagen, ja genau, die meisten haben ja auch Mama, Papa, Kind. Und du hast eben eine Mama und hast Alex und Kira und Nina und noch weitere Personen, die dich lieb haben.
Mama, Kira, Alex und Nina. Levin kann sich in seiner Schaukel sicher sein, dass immer jemand zum Anschubsen da ist.
Am heutigen Weltfamilientag hat sich Johann Geiwitz mit Sarah getroffen. Sie hat einen 3-jährigen Sohn, Levin, und lebt in Frankfurt in einem sogenannten Co-Parenting-Modell. Wir nehmen den Tag heute auch mal zum Anlass, auf was ganz anderes im Zusammenhang mit Kindern zu schauen, nämlich auf das Problem Kinder und Armut. Haben das getan mit Bundesbildungsministerin Lisa Paus von den Grünen. Ich habe gestern mit ihr gesprochen und sie gefragt, rund ein Viertel aller Kinder und Jugendlichen bei uns wissen nicht, ob sie bei der nächsten Klassenfahrt dabei sein können oder sie trauen sich nicht zum Geburtstag der Freundin, weil sie kein Geschenk haben. Das Geld ist einfach zu knapp. Wieso bekommt die Politik das Thema Kinderarmut nicht gelöst? Oder anders, ist der Herr des Geldes, der Bundesfinanzminister Christian Lindner, schuld?
Also erstmal ist ja am Internationalen Familientag nochmal zu sagen, dass auch unser Familienreport nochmal darlegt, obwohl wir jetzt in schwierigen Zeiten sind, obwohl gerade Familien in den letzten Jahren einiges durchmachen mussten und obwohl die Kinderarmut in Deutschland deutlich zu hoch ist, ist es so, dass für die überwiegende Anzahl der Bevölkerung Familie einfach ganz wichtig ist, zentralen Halt gibt, dass Menschen, die in einer guten familiären Atmosphäre leben können, dass es denen einfach besser geht. Und das ist natürlich auch für mich als Familienministerin Ansporn, genau daran zu arbeiten, dass das, was Familien miteinander brauchen, damit sie eben tatsächlich das Rückgrat unserer Gesellschaft sein können, dass sie darin auch unterstützt sind. Mhm. Deswegen hat sich diese Koalition ja eben mit in den Koalitionsvertrag geschrieben, dass wir aktiv die Kinderarmut angehen wollen. Deswegen haben wir das Kindergrundsicherungsgesetz auf den Weg gebracht und Sie wissen, dazu laufen auch derzeit die parlamentarischen Beratungen. Aber es ist ja nicht so, dass wir vorher noch gar nichts gemacht haben, sondern diese Bundesregierung hat eben die größte Kindergelderhöhung seit den 90er Jahren auf den Weg gebracht. Insbesondere ich habe mich mit darum gekümmert, dass eben 250 Euro Kindergeld jetzt für jedes Kind gilt. Und wir haben auch die zusätzlich unterstützt, die jetzt eben auch in Armut leben oder von Armut bedroht sind. Auch da hat es Erhöhungen gegeben. Denken Sie nur an den Kinderregelsatz, der erhöht worden ist, oder auch an den Kinderzuschlag, der eben inzwischen 292 Euro beträgt, die man eben zusätzlich maximal bekommen kann, wenn man in einer prekären Situation ist.
Also Frau Paus, ich entnehme Ihren Äußerungen. Wir sind auf dem richtigen Weg. Dass es Kindern besser geht, ist immer gut und dass ein jedes Kind bei uns ein gutes Leben und alle Chancen haben soll. Ich glaube, da herrscht auch Konsens. Gucken wir mal kurz, unbedingt, weil wir ja über den Weltfamilientag auch reden, ins Ausland. Und da gucken wir zum Beispiel nach Dänemark, nach Finnland, nach Tschechien, Slowenien und auch, was mich überrascht hat, Ungarn. Da sind nicht so viele Kinder von Armut bedroht wie bei uns. Was machen die denn besser als wir?
Das ist ganz unterschiedlich. Gerade wenn Sie in die nordeuropäischen Länder gehen, dann ist es tatsächlich die gesamte Breite an familienpolitischen Leistungen, die dort einfach mehr zur Verfügung steht. Das wissen wir in Deutschland ja auch schon seit Jahren. Deswegen haben wir uns ja auf den Weg gemacht, das von unserer Seite zu verbessern, zu beseitigen. Wie Sie wissen, vor etlichen Jahren ist das Elterngeld eingeführt worden, was wir auch noch bis heute haben, was eine wichtige familienpolitische Leistung ist. Sie wissen, dass der Kita-Ausbau ganz, ganz wichtig gewesen ist, insbesondere in Westdeutschland für die unter drei Jährigen, weil es eben wichtig ist, dass wir in Deutschland die Vereinbarkeit von Familie und Berufen bekommen, aber auch, dass wir die Chancengerechtigkeit aller Kinder von Anfang an unterstützen. Und da ist natürlich gerade die frühkindliche Bildung auch in der Kita schon ganz, ganz wichtig.
Dass wir Kita-Plätze haben, ist eine tolle Sache, aber keine Kita funktioniert, wenn nicht genug Personal da ist. Und es fehlt an allen Ecken und Enden an Erzieherinnen und Erziehern, oder?
Momentan fehlen natürlich Erzieherinnen und Erzieher, aber wir haben derzeit dreimal mehr Erzieherinnen und Erzieher, als wir es eben beispielsweise 2006 gehabt haben. Also es hat durchaus Ausbau stattgefunden, aber ja, Eltern wollen eben genau diese Unterstützung und fragen sie jetzt eben auch nach. Und deswegen haben wir wie in allen Bereichen momentan eben auch da einen Fachkräftemangel. Mir ist das sehr bewusst, deswegen habe ich eben auch im vergangenen Jahr bereits einen Schritt auf die Länder zugetan. Wir haben erstmals zusammen mit den Kultusministern der Länder und auch mit den Familienministern der Länder uns genau um diese Frage gekümmert und immerhin haben wir uns auf den Weg gemacht. Es gibt eine gemeinsame Arbeitsgruppe zwischen dem Bund und den Ländern. Wir haben gemeinsam an einer Fachkräftestrategie gearbeitet, wie wir eben kurz-, mittel- und langfristig diesen Engpass beheben können. Und da geht durchaus noch einiges. Sowohl das Thema Quereinstieg ist ja eins, was in den letzten Jahren deutlich auch zugenommen hat. Es ist so, dass die Bundesarbeitsagentur beispielsweise jetzt auch die dreijährige Umschulung zu Erzieherinnen und zum Erzieher jetzt auch mitfinanziert. Und weitere Schritte sind derzeit in der Abstimmung.
Frau Paus, wer Kinder alleine großzieht, und das wissen Sie, Sie sind alleinerziehende Mutter, der hat oft ein Geldproblem. Ich weiß nicht, ich will Ihnen nicht so nahe treten, wie es bei Ihnen war, aber das Risiko, in die Armut abzustürzen, liegt bei uns bei über 50%. Wie wollen Sie speziell den Eltern helfen, die eben die Familie, die Kinder allein durchbringen müssen?
Genau die Situation kenne ich. Ich selber hatte Glück mit meiner finanziellen Absicherung, aber natürlich kenne ich ganz viele Alleinerziehende. Ich lebe in Berlin. Berlin ist ja die Hauptstadt der Alleinerziehenden. Und leider ist es eben viel zu oft so, dass Alleinerziehend gleichzeitig heißt, Kinder in Armut aufzuziehen. Und das war ein zentraler Impuls für mich, mich so stark einzusetzen für die Einführung der Kindergrundsicherung und eben auch nochmal genau zu schauen, wie sind eigentlich derzeit die Bedingungen beim Thema Anrechnung von Unterhaltsvorschuss, beim Unterhalt insgesamt. Wir schauen uns gerade als Regierung auch nochmal an, die ganzen Bereiche, auch das Thema Mehrbedarfe beispielsweise von Alleinerziehenden oder getrennt Erziehenden, auch das Kindschaftsrecht schauen wir uns jetzt nochmal an. Und ja, das ist sehr sensibel und sehr heikel, aber das Ziel muss sein, dass eben nur, weil man eben Kinder hat und alleinerziehend ist, es nicht sein kann, dass das das höchste Armutsrisiko in Deutschland ist.
Mhm. Dazu kommt noch, dass viele Kinder haben. Wer 3 oder mehr Kinder hat, ist besonders häufig von Armut bedroht. Das gilt auch für intakte Familien, also intakt, wo eben die Eltern gemeinsam unter einem Dach leben. Man sagt ja immer so, kleine Kinder, kleine Sorgen, große Kinder, große Sorgen. Kann man den Dreiklang ergänzen zu viele Kinder, viele Sorgen?
Also wir wissen, dass viele Kinder und alleinerziehend sein, das sind die 2 zentralen Armutsrisiken, die es eben gibt. Und genau darauf bietet eben die Kindergrundsicherung die richtige Antwort. Deswegen wollen wir ja von dem derzeitigen System wechseln, wo eben klar ist, es gibt einen einheitlichen einkommensunabhängigen Betrag für alle Kinder und es gibt eben zusätzlich einkommensabhängig. Und da spielt dann eben natürlich die Kinderzahl auch eine Rolle, einkommensabhängig dann diesen jeweiligen Zusatzbetrag. Und ich glaube, diese Reform ist eben sehr zielgenau, hilft genau diesen Familien und ist etwas, was Deutschland braucht. Und deswegen bin ich auch zuversichtlich, dass wir es hinbekommen.
Und damit schlagen wir den Bogen zurück zu Christian Lindner. Wenn Sie über die Kindergrundsicherung reden, dann geht es an ihm irgendwie auch nicht vorbei. Also das ist Ihr Herzensprojekt, die Kindergrundsicherung, die ja im Moment, Sie haben es eben auch schon gesagt, noch feststeckt, ist noch im sozusagen in der Planung, ist noch nicht fertig. Und Christian Lindner hat gesagt, Ihre Pläne hätten, Zitat, den Status der Absurdität erreicht. Ist die Kindergrundsicherung erledigt als Mittel im Kampf gegen Kinderarmut? Ich nehme an, Sie sagen nein, aber schwierig ist es schon, oder?
Das Gesetz zur Kindergrundsicherung befindet sich im parlamentarischen Verfahren und da ist es jetzt auch gut aufgehoben. Das ist jetzt die Stunde des Parlaments.
Mehr wollen Sie dazu nicht sagen?
Nein, weil genau da ist es jetzt und genau da ist es jetzt wichtig, gut miteinander zu beraten.
HR Info, das Thema. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.
Es ist der 15. Mai, das ist der internationale Tag der Familie, vor 31 Jahren ausgerufen von den Vereinten Nationen. Die Idee, den Blick mal auf die Familie zu lenken, wobei die Familie, das klingt so, als gäbe es da nur ein Modell, wie Menschen Kinder großziehen. Inzwischen blicken wir da ja auf ganz unterschiedliche Entwicklungen. Und da reiht sich auch die Geschichte von Chris und Martin Schulze aus Frankfurt ein. Die beiden sind seit vielen Jahren ein Paar, wollten ein Kind. Gar nicht leicht in Deutschland, das mussten die beiden auch feststellen. Aber sie hatten großes Glück und seit 4 Jahren sind sie eine kleine Familie. Seit ihr Sohn da ist, gehen sie auch offen mit dem Thema um und versuchen, homosexuellen Paaren zu zeigen, es geht. Johann Gallwitz hat die Familie getroffen.
Jetzt muss Papa rein.
Jetzt muss Papa rein.
Ich muss rein.
Papa und Papi, beide sollen in die Hängeschaukel. Auf einem Spielplatz in der Nähe von Frankfurt spielen Chris, Martin und ihr Sohn. 4 Jahre ist er alt und weiß vermutlich gar nicht, wie glücklich er Papa Chris macht.
Weil wir natürlich uns über Jahre hinweg vorgestellt haben, wie es ist, eine Familie zu haben. Und jetzt machen wir nämlich das, was wir eigentlich uns die ganze Zeit gewünscht haben, nämlich eine Familie sein.
Martin und Chris sind heute 50 und 39 Jahre alt. Aber als junge Erwachsene mussten sie viel Vorstellungskraft mitbringen, als sie davon träumten, eine Familie zu gründen.
Wir hatten diese Perspektive ja nicht. Wir konnten als Teenager, als wir die Entscheidung getroffen haben, uns zu outen, nicht sehen, dass wir dann doch eine Option auf Familie haben. Und dieses Bild versuchen wir zu vermitteln.
Deshalb teilen sie ihren Alltag als Familie auf Instagram. Es geht um Sichtbarkeit, um Normalisierung. Denn für männliche queere Paare ist es schon schwierig, überhaupt eine Familie zu gründen, weiß Martin.
Abschreckend ist ganz einfach, dass man eben biologisch es schwierig hat, ein Kind zu kriegen und da relativ eingeschränkt ist in den Weg, den man geht. Und dass die Wege, die es gibt, in der Regel sehr, sehr teuer sind. Der andere Weg ist natürlich dann mit Jugendämtern. Das heißt, du bist da permanent dein Leben lang im Kontakt mit leiblichen Eltern, mit Kindern, die ihr Päckchen mit sich rumschleppen, mit Wunden, die immer wieder aufgerissen werden, mit zusätzlich Jugendämtern, die ihre Vorstellung haben, die von deiner Vorstellung abweichen.
Leihmutterschaft ist in Deutschland verboten. Adoption oder Pflegeelternschaft, nicht für jeden was. Chris und Martin fanden eine ungewöhnliche Lösung.
Es ist im Endeffekt wie so eine 3-Jahr-Konstellation bei uns. Unsere beste Freundin ist die Mutter und wir sind die Väter. Einer von uns ist halt der leibliche Vater und der andere ist dann halt der rechtliche Vater.
Die beste Freundin übertrug das Sorgerecht an Chris. Martin wurde über die Stiefvater-Adoption nachträglich zum rechtlichen Vater. Die Reaktionen nicht immer positiv. Auch im engen Freundeskreis. Martin erinnert sich.
Ich war überrascht, wie einige Leute darauf reagiert haben. Einige Leute, die ich für sehr aufgeschlossen gehalten habe, die ich für sehr aufgeklärt gehalten habe, wie die auf einmal in völlig konservative Muster zurückgefallen sind. Also wirklich, wo ich echt überrascht und erschrocken gewesen bin, wie das sein kann.
Ein Vorwurf, der oft komme, sie hätten der Mutter das Kind weggenommen. Dabei ist die beste Freundin und leibliche Mutter in die Familie eingebunden.
Er nennt sie ja auch Mama. Also man kann sich das im Endeffekt so vorstellen, das ist wie so eine Tante für ihn. Also es ist nicht so vergleichbar wie mit unserer Mutter, dass da die Beziehung dazu ist. Dafür sehen sie sich halt auch nicht so häufig und das ist halt so abgesprochen gewesen.
Chris, Martin und ihr Sohn spielen im Wohnzimmer mit kleinen Autos.
Ach, das ist die Tankstelle.
Seit der Geburt gibt es kaum Probleme mit Behörden oder Ämtern. Stattdessen auch viel Unterstützung. Das Leben als Familie hat sich eingependelt, aber Martin ist in manchen Momenten trotzdem noch ungläubig.
Wenn ich es überhaupt schon kapiert habe, ich habe ganz, ganz lange gebraucht zu kapieren, dass das jetzt eine Veränderung in meinem Leben ist, die jetzt da ist, die immer da bleibt und die toll ist, also richtig, richtig toll ist.
Chris und Martin hatten bei der Familiengründung großes Glück. Ihr Wunsch, dass das für queere männliche Paare in Zukunft nicht mehr nötig sein wird.
Die Familien hierzulande schauen insgesamt optimistisch in die Zukunft. Das haben wir in dieser Woche schon erfahren. So steht das im neuen Familienreport der Bundesregierung. Wir schauen uns deswegen heute mal an, was denn Familie eigentlich bedeutet inzwischen. Das kann ja ganz unterschiedlich aussehen und gelebt werden. Das klassische Modell Vater, Mutter, Kind ist da eben nur eine Variante. Bei uns in Hessen haben Familien im Durchschnitt 1,7 Kinder. Wobei wir uns fragen dürfen, wie so ein 0,7er Kind eigentlich aussieht, aber gut, ist halt der Wert in der Statistik. Da gibt's auch Ausreißer, wie zum Beispiel Simone und Dennis Häusser aus Bad Nauheim. Die haben im Januar schon ihr 7. Kind bekommen. Da läuft der Alltag dann so ein bisschen anders ab.
Vielleicht hier auch noch ein bisschen Salami.
Ich mach's hier so.
Linus macht aber da.
Ja, mein Tina müsste Salami.
Und sie möchte bestimmt auch Schinken, das auch? Ja.
Pizza backen bei Familie Häusser. Das Backblech mit dem Teig steht auf dem Esstisch. Drumherum legen der 10-jährige Luca, die 6-jährige Charlotte und der 4-jährige Linus Mais, Champignons und Schinken drauf. Mama Simone passt auf.
Unfair!
Was ist unfair?
Linus, auf dem großen Stuhl sitzen.
Charlotte, mal tauschen.
Luca tauscht bereitwillig mit seiner jüngeren Schwester den Platz. Die beiden Ältesten, die 15-jährige Lea und der 14-jährige Joel, bereiten in der Küche weitere Pizzaböden vor. Hier und auch im Rest des großen hellen Hauses herrscht erstaunliche Ordnung und Sauberkeit. Herumfliegendes Spielzeug oder Wäscheberge, Fehlanzeige. Dabei helfen auch die Kids mit, erzählt Joel.
Meine Aufgaben sind so Müll rausbringen und Spülmaschine. Wenn ich so jetzt sehe, es muss aufgeräumt werden im Wohnzimmer oder so, mache ich das. Ich gucke schon drauf, dass meine Geschwister, wenn die was brauchen und meine Mutter gerade meint, ich kann einfach helfen in dem Moment.
Nach dem Essen geht's zum Fußballspielen raus in den Garten. Die Kleinen springen auf einem großen Trampolin. Mama Simone setzt die 2-jährige Valentina in eine Schaukel. Die 37-Jährige trägt ihre blonden langen Haare im Pferdeschwanz, dazu Brille und ein weißes T-Shirt. Sie wirkt entspannt.
Es gibt mal stressige Tage, mal ruhige Tage. Ich sag mal, meine Familie ist kunterbunt, weil auch alle unterschiedlich sind. Die ganz Großen sind natürlich die ruhigeren mittlerweile, die ganz Kleinen natürlich auch noch. So in dem mittleren Part, ja, ist es schon teilweise ganz wild.
Simone ist momentan Vollzeit-Mama. Der 40-jährige Dennis arbeitet als Informatiker viel aus dem Homeoffice. 15 Körbe Wäsche fallen bei Häusers jede Woche an. Die Einkäufe freitags im Supermarkt sind riesig. Allein 6 Kästen Wasser trinkt die Familie jede Woche. Viele Dinge wie Waschmittel oder Klopapier lagern sie auf Vorrat.
Man hat 7 Kinder und die Leute denken, oh, um Gottes Willen, wie machst du das? Man braucht von Anfang an eine Struktur. Das ist ganz wichtig, halt auch in den Kinderzimmern, dass die Kinder genau ihre Ordnung haben und dass immer die Wäsche gewaschen ist, dass es einfach nicht liegen bleibt. Man muss dranbleiben. Das ist bei mir wirklich das A und O.
Ihre älteste Tochter Lea sitzt auf einem Gartenstuhl im Schatten. Auch für sie ist es ganz normal, jeden Tag mit anzupacken.
Wenn die Mama gerade den Kleinen stillt, gucke ich zum Beispiel kurz nach der Valentina, mache sie auch manchmal Bett fertig, so Windel wechseln. Wir unterstützen uns so alle untereinander.
Luca und Charlotte gehen zusammen in den ersten Stock. Jedes Kind hat sein eigenes Zimmer, aber meistens spielen sie zusammen. Ab und zu wird es dem 10-Jährigen auch mal zu bunt.
Manchmal nerven sie schon. Kommen wir zum Beispiel in mein Zimmer, reißen die Tür auf und dann lassen sie auf und rennen wieder raus. Was mir immer Spaß macht, ist mit denen zu lachen, weil sie manchmal sehr viel Blödsinn machen. Kann man halt mit sehr vielen Geschwistern auch spielen, hat man nie so richtig Langeweile.
Zeit als Paar bleibt den Eltern wenig. Abends gegen 21 Uhr, wenn die Kinder im Bett sind, sitzen Simone und Dennis mal zusammen auf dem Balkon. Ein Leben, für das sie sich bewusst entschieden haben, betont der 7-fache Vater.
Ich denke, das, was wir erleben, ist halt einfach nur noch mal in einer geballteren Form, wie eine Familie mit 2 Kindern. Ich glaube, die Aufgabe stellt sich nicht jeder so gerne. Aber wenn man dann drin steckt, dann passt es eigentlich. Es ist immer wieder ein Geschenk Gottes.
Wir durften mal reinschauen bei dieser Großfamilie aus Hessen, denn heute ist der internationale Weltfamilientag. Der Bericht kam von unserer Reporterin Kim Horbach.
Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.